Bevor es losgeht, ein Wort zur vergangenen Woche und dieses Wort lautet Danke. Danke allen, die dazu beigetragen haben, die Wilde Kirche auf die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen. Das ist krass und das ist Ausdruck einer wirklich starken Gemeinschaft und deshalb danke und deshalb auch an dieser Stelle die Einladung. Wenn du ein Projekt hast oder eine Gruppe, die Raum bietet für das, was ich in dem Buch Wilde Kirche nenne, dann schreib uns eine E-Mail an team@barfussundwild.de und dann können wir dein Statement auch auf die Buchseite setzen, denn die Wahrscheinlichkeit ist ja einigermaßen groß, dass jetzt doch ein paar Menschen aufmerksam werden auf das, was da in der Wilden Kirche so passiert. Und Wilde Kirche beschränkt sich ja nicht auf Barfuß und Wild. Wilde Kirche ist nicht eine Institution oder eine Gruppe, sondern es ist eine Qualität, die in ganz verschiedenen Gruppen und Initiativen und auch Institutionen und auch in verschiedenen Formen sichtbar wird. Und ich freue mich am meisten darüber, dass das Buch in den vergangenen Wochen ganz viele Kontakte ermöglicht hat und sich da Stück für Stück so ein Netz knüpft. Also herzliche Einladung, deine Initiative, deine Gruppe hier auch sichtbar werden zu lassen. Und du weißt vielleicht, ich mag ja sehr das Bild von der Berghütte, in die man einkehrt, um sich zu erholen, für die Weiterreise zu stärken oder zu orientieren. Und im übertragenen Sinn ist Barfuß und Wild für mich auch so eine Berghütte. Auch dieser Podcast gehört zu dieser Berghütte. Und natürlich gibt es hier Menschen, die sich um die Berghütte kümmern, also um Barfuß und Wild, um die ganze Plattform kümmern. Und die sind immer hier. Aber normalerweise ist der Plan nicht, dass jemand für immer in der Berghütte bleibt. Sondern es geht darum, was jemand für die eigene Lebensreise braucht und mitnehmen kann. Und wenn du hier etwas findest, dann willkommen. Und so betrachtet wäre es ja auch sehr komisch, wenn es nur eine Berghütte gäbe. Nein, es gibt ganz viele Berghütten und du nimmst die, die gerade am Weg liegt, auf die du stößt oder du probierst, welche für dich am besten passt und dann kehrst du da ein und bleibst, solange du möchtest. Und bei uns in der Berghütte, bei Barfuß und Wild, geht es jetzt einfach weiter. Und da geht es heute um ein Thema, das vor ein paar Wochen schon mal angeklungen ist. Da ging es hier im Podcast um geerdete Spiritualität und in dem Zusammenhang um den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und da gab es einige Rückfragen. Das heißt, es lohnt sich vielleicht nochmal genauer drauf zu schauen. Was macht denn nun eigentlich genau den Unterschied aus zwischen Mitleid und Mitgefühl? Und ich hätte vor ein paar Jahren den Unterschied auch gar nicht so ganz genau benennen können. Ich hätte gefragt, gibt es überhaupt einen? Vielleicht geht es dir ja ähnlich, dann ist diese Folge möglicherweise sogar ganz wichtig für dich, denn wenn du gar keinen Unterschied machst zwischen Mitleid und Mitgefühl, dann könnte das ziemlich unangenehm werden und anstrengend, bis hin zur Erschöpfung, nicht nur für andere, sondern vor allem für dich selbst. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich erinnere mich an eine Fernsehdokumentation, in der es um Vegetarismus und Veganismus ging. Eine Folge von 37 Grad war das und da gab es eine Situation, die hat mich nachhaltig beeindruckt, auch erstaunt. Da war ein Teil dieser Doku, da ging es um eine junge Frau, vielleicht 20, vegan. Und das Kamerateam ist mit ihr auf einen Bauernhof gegangen. Und das war wirklich ein Traumbauernhof. Alles war ganz idyllisch. Es gab viel Platz für die Tiere. Die waren draußen, hatten so einen Unterstand. Und in einer Szene war die Frau in einem Stall, wo auch Kälber waren, ganz niedlich. Und dann ging es darum, dass in der Viehwirtschaft eben Kälber von ihren Mutterkühen getrennt werden, dass die Mutterkühe nur deshalb Kälber haben, damit wir die Milch trinken können. Und es werden ja auch Kälber geschlachtet, um Kalbfleisch herzustellen. Und dann ist diese junge Frau im Interview komplett in Tränen ausgebrochen. Und nicht nur so ein bisschen, dass mal ein Tränchen runterkullert, sondern sie hat wirklich bitterlich geweint. Und man hat ihr angesehen, dass sie das Leid der Tiere wirklich ergreift. Und das, obwohl das ja ein Vorzeige-Bio-Bauernhof war und noch gar nicht die industrielle Landwirtschaft, um die es ging. Aber da hätten die vermutlich das gar nicht drehen dürfen. Und es geht mir jetzt gar nicht um die Frage, ob dieses Mitleid, das die Frau da ergriffen hat, gerechtfertigt ist. Dann würden wir jetzt hier diskutieren über Veganismus und solche Dinge. Ich kann mir jetzt schon die Kommentare vorstellen, in denen es genau um diese Diskussion geht und gar nicht mehr um das Mitleid, das die junge Frau in dieser Situation gezeigt hat. Und dann wäre das, dieses Umschwenken in die Diskussion, auch schon ein Ausdruck dessen, was häufig passiert. Es ist ja leichter zu diskutieren und über Richtiges und Falsches zu debattieren, als die Emotionen und Gefühle, die sichtbar werden, anzunehmen und zuzulassen. Und klar, wenn wir das tun, wenn wir Emotionen und Gefühle zulassen, dann kann das ganz schön herausfordernd werden. Und was machen wir denn dann erst angesichts all der vielen Toten, zum Beispiel in der Ukraine? Gerade gestern waren wieder Bilder in den Nachrichten. Ein Angriff in Odessa mit 20 Toten, Zivilisten. Und sie haben so ein Bild gezeigt im Fernsehen, wie sie die Leiche einer Frau abdecken mit einer Rettungsdecke. Und was man gesehen hat, waren die Füße und die Kleidung der Frau, offensichtlich eine ältere Frau. Ich habe sofort an meine Großmutter gedacht. Meine Mutter stammt ja aus der Slowakei und die grenzt im Osten an die Ukraine. Da gibt es also durchaus Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten. So wie auf den Fernsehbildern sah es früher bei meinen Großeltern auch aus. Und ich habe mir in dem Moment vorgestellt, das könnte meine Großmutter gewesen sein. Wie schrecklich. Und in diesem Moment ist das Leid da ein Stück näher an mich herangerückt, weil es persönlich geworden ist, weil es eine Verbindung gibt. Und es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist auch der Terror und der Krieg in Israel und Gaza. Es sind all die Kriege und Konflikte, die Gewalt, die Unterdrückung, Ausbeutung, Zerstörung, Katastrophen. Tatsächlich erleben wir doch, wenn wir in die Welt schauen, eine nicht endende Fortsetzung der Hiob-Geschichte. In immer neuen Variationen, würde ich sagen. Hiob ist die Symbolfigur des leidenden Menschen oder des leidenden Wesens. Ich würde das ausweiten auf die gesamte mehr als menschliche Welt. So wie Christen auch später von Christus als dem Erstgeborenen der ganzen Schöpfung sprechen. Und als leidender Christus ist das eben auch der Erstgeborene einer leidenden Schöpfung. Und in der Hiob-Geschichte ist es interessant, die anderen zu beobachten. Wie gehen die anderen mit dem Leid Hiobs um? Da kommen die Freunde und die erste Reaktion der Freunde ähnelt denen der jungen Frau. Sie weinen und schreien und zerreißen ihre Kleider ganz orientalisch. Und sie sind 7 Tage und Nächte sprachlos, heißt es, weil der Schmerz so groß war. Und in diese Sprachlosigkeit hinein formuliert Hiob seine Klage. Und dann antworten die Freunde und spekulieren darüber, warum Hiob so leiden muss, versuchen sein Leiden zu erklären und ihm fromme Ratschläge zu geben. So ähnlich kommt mir das im Moment auch vor, wenn ich höre, dass der Papst sagt, es sei keine Schande aufzugeben und die weiße Fahne zu hissen. Ähnliches haben die Freunde Hiobs zu ihm gesagt. Und Hiob hält dagegen und sagt, nein, ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Warum also muss ich leiden? Warum, warum, warum? Jetzt kann man ja sagen, die Freunde Hiobs meinen es doch gut. Sie wollen ja nur das Beste für Hiob. Sie haben Mitleid mit ihm und versuchen ihn zu trösten. Und genau da wird deutlich, was an Mitleid problematisch ist. Mitleid kann dazu führen, dass wir uns über die Leidenden stellen, ohne das zu wollen oder es vielleicht zu merken. Dann entsteht ein Gefälle, in dem ich eben über den Leidenden, dem Leidenden, der Leidenden stehe und dann zum Beispiel fromme Ratschläge gebe. Und dann bin ich mehr mit mir beschäftigt als mit der leidenden Person. Das ist ein bisschen wie in dieser Karikatur, wo ein junger Mann einer älteren Dame über die Straße hilft. Und als sie drüben ankommen, fährt auf der anderen Seite der Bus ab, auf den die Dame eigentlich gewartet hatte. Die wollte gar nicht über die Straße. Und der junge Mann war so sehr mit sich beschäftigt, mit seinem Mitleid, dass er vergessen hat zu fragen, was die alte Dame eigentlich möchte. Und das ist jetzt sicher überspitzt, ist eben eine Karikatur, aber es macht deutlich, wo Mitleid hinführen kann. Mitleid bedeutet, dass ich das Leid eines anderen zu meinem eigenen Leid mache und damit zu meiner eigenen Sache. Und Mitleid kann uns so ergreifen, dass wir dann am Ende nicht mehr wirklich handlungsfähig sind. So wie die Frau, die über die Kälber weint. Und so könnte man sagen, Mitleid stärkt nicht die Autonomie, sondern führt über kurz oder lang zum Verlust von Autonomie. Und wie sich das ganz praktisch auswirken kann, im Alltag, im normalen Leben, das wissen alle, die beruflich mit Leidenden zu tun haben. Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Rettungssanitäterinnen. Und das lässt sich natürlich übertragen auf jeden, der irgendwo mit Leidenden in Kontakt ist, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein, wo auch immer. Ich habe das ganz persönlich, ganz konkret erlebt, als ich Zivildienst gemacht habe im Krankenhaus, auf einer inneren Station. Das heißt, wir hatten da Menschen mit inneren Krankheiten, also Krankheiten wie Krebs, Lungenkrebs, Leberkrebs, Hodenkrebs und so weiter. Es ist praktisch gefühlt jeden Tag ein Mensch gestorben auf dieser Station. Und was das bei mir ausgelöst hat, das habe ich erst gar nicht so direkt bemerkt. Erst nach 9 Monaten ungefähr ist es so gekommen, dass ich selbst zum Arzt gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass meine Kopfschmerzen, die ich hatte, auf einen Hirntumor hindeuten oder ähnliches. Zum Beispiel. Und das waren letztlich Anzeichen einer Art Überforderung und auch Erschöpfung, weil ich täglich mit diesem ganzen Leid konfrontiert war, aber ich wusste nicht, wie ich damit eigentlich umgehen soll. Und natürlich habe ich mitgelitten, denn wenn man halbwegs zur Empathie fähig ist, und normalerweise sind wir das alle, dann fühlen wir Leid, Angst, Schmerz, Verzweiflung, Trauer. Wir fühlen all das genauso mit, wie wir auch Freude mitfühlen können. Man kann also sagen, Empathie, und so betrachtet auch Mitleid, Empathie steht immer am Anfang. Aber wenn wir darin stecken bleiben, dann kann das unangenehme Folgen haben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da kommt das Mitgefühl ins Spiel. Denn Mitgefühl, wie der Name schon sagt, basiert ja auch auf Empathie. Ich fühle mit. Und das heißt nicht, dass ich selbst leide. Das ist ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied. Und es ist auch eine Herausforderung, das einzuüben. Und das braucht es aber. Übung. Ich will ein Beispiel nennen aus dem Kontext unserer Arbeit, unserer Visionssucherarbeit. Da werden oft schmerzhafte Erfahrungen geteilt im Kreis. Und da ist es wichtig, Mitleid und Mitgefühl zu unterscheiden. Denn Mitleid führt in eine Sackgasse im Grunde genommen. Mitgefühl öffnet Raum, öffnet Räume, sinnbildlich. Und ich weiß noch, wo mir das klar geworden ist, wo ich das praktisch begriffen habe. Das war ein Kreis, in dem eine Frau ihre Geschichte geteilt hat. Es ging um das Verhältnis zu ihrem Vater und das Gefühl, nie wirklich gesehen worden zu sein. Und sie war in diesem Kreis völlig verzweifelt. Ihr war in diesen Tagen deutlich geworden, wie stark dieses Verhältnis zu ihrem Vater ihr ganzes Leben geprägt hatte. Und wo sie diese Verbindung auch gehindert hatte. Zum Beispiel in ihrer Ehe. Sie viele Jahre, eigentlich bis zu dem Tag, die Vaterbeziehung auf die Beziehung zu ihrem Mann projiziert hat. Und ihr war bewusst geworden, wie wenig Raum da war für Lust und Freude in der Beziehung und Leichtigkeit, weil eben dieses Vaterbild immer dazwischen stand. Und angesichts dieses Verlusts, all der vielen verlorenen Jahre, so kam mir das vor. Und angesichts der Übermacht dieses Musters, dieser Projektion, die ihr so in Fleisch und Blut übergegangen war, da war sie wirklich traurig und verzweifelt und sie hat geweint und geweint und geweint und hat den ganzen Schmerz rausgeweint. Und der ganze Kreis hat das mitgefühlt, klar. Alle haben sowas von den Atem angehalten. Und natürlich haben wir alle gespannt auf die Leitung geschaut. Was machen wir denn jetzt? Wir können das doch nicht einfach so stehen lassen, oder können wir? Und das war das Spannende und es war für mich ein großes Learning sozusagen, denn das war ja Teil der Ausbildung zur Visionssucheleitung. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, dann später, wie wir als Leitung mit so einer Situation umgehen können. Und auch darüber gesprochen, wie stark der Impuls sein kann, dieses Leiden, das da sichtbar wird, jetzt auflösen zu wollen und eigentlich beseitigen zu wollen. Und das fängt schon an, wenn man ein Taschentuch reicht, um die Tränen zu trocknen. Das heißt nicht, dass man nie ein Taschentuch reichen sollte. Das heißt auch nicht, dass es völlig ausgeschlossen wäre, zu jemandem hinzugehen in so einer Situation und die Person in den Arm zu nehmen oder zu halten oder zu stützen oder was auch immer. Es heißt nur, dass ich achtsam sein darf und mir klar sein darf über meine Motivation. Und die entscheidende Frage scheint mir zu sein, immer von der Person selbst auszugehen. Und letztlich sie zu fragen, ob sie etwas auch möchte oder was ihr helfen würde, sodass sie sagen kann, was sie jetzt braucht. So wie Hiob, der zu seinen Freunden irgendwann sagt, hört doch auf mein Wort, das wäre Trost. Und das war auch in diesem Fall genau das, was der Frau geholfen hat. Einfach ein Bezeugen und Bestätigen dessen, was jetzt ist. Und das muss nicht sprachlos sein, kann es. Und wir können auch helfen, das, was ist, in Worte zu fassen, zu benennen. Dazu dient ja auch so ein Rahmen wie die Quest. Die Frau war ratlos. Und genau das hat die Leitung mit ihr versucht zu benennen. Das heißt, nicht Ratschläge zu geben und krampfhaft Lösungen oder Auswege zu suchen aus der Ratlosigkeit, sondern es heißt einfach, die Ratlosigkeit beim Namen zu nennen. Ich bin jetzt ratlos. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Trauer und meiner Wut. Und der Kreis hat es gehört und bezeugt und mehr eigentlich nicht. Aber auch nicht weniger. Und das macht einen starken Kreis aus, würde ich sagen. Dass Leidende mit solchen Emotionen Platz haben in einem Kreis und dass der Kreis das trägt und den Rahmen dafür bietet und hält. Und da ist Mitgefühl. Mitgefühl schafft Raum. Und natürlich braucht es dafür Empathie. Und es braucht zugleich auch ein bisschen Abstand. Gleichzeitig eine Handbreit Abstand zur anderen Person, zum Leid und zu allen Emotionen, die da sind, zu denen der Person und auch zu den eigenen. Gerade in der christlichen Tradition kann es wichtig sein, genau auf diese Handbreit zu achten. Da gibt es ja den Begriff Kompassion, lateinisch Passion, Leiden, also Kompassion, Mitleiden. Und das ist eben nicht Mitleid, sondern es geht um Mitgefühl. Johann Baptist Metz, der die politische Theologie mitbegründet hat und der ein ganzes Buch über Kompassion geschrieben hat, spricht in dem Zusammenhang von der Autorität der Leidenden. Das ist ein zentraler Punkt. Kompassion, Mitleiden heißt, die Leidenden als Leidende überhaupt wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu würdigen, auch in ihren eigenen Entscheidungen. Und diese Autorität der Leidenden kann eben nur dann gewahrt sein und gewährleistet sein, wenn ihr Leid auch Raum bekommt und in den Blick kommen kann und gewürdigt wird und benannt wird. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man niemandem mehr helfen kann. Aber diese Hilfe sollte sich an denen orientieren, die die Hilfe in Anspruch nehmen. Und da ist die Frage, was die brauchen und nicht, wie wir möglichst schnell alles Leid beseitigen, weil wir eigentlich nicht aushalten, dass es da ist. Mitgefühl bringt so etwas wie Augenhöhe. Die buddhistische Lehrerin Pema Chodron spricht von einer Beziehung zwischen Gleichen. Mitgefühl wird dann real, sagt sie, wenn wir uns unseres gemeinsamen Menschseins bewusst werden. Und ich würde das erweitern, wenn wir uns unseres gemeinsamen Lebewesenseins bewusst werden, weil das die ganze Schöpfung einbezieht, auch die Kälber. Mitgefühl hat also etwas damit zu tun, Raum zu schaffen für das, was ist und dabei nichts und niemanden auszuschließen. Auch nicht das Negative, das Schmerzhafte, das Belastende. Und das kennzeichnet für mich auch das, was ich Wilde Kirche nenne. Und das muss nicht gleich eine große Quest sein. Bei Barfuß und Wild gibt es zum Beispiel hier und da kleine Kreise. Zum Beispiel hier in Bingen, da treffen wir uns einmal im Monat und tun nichts anderes, als Raum zu schaffen für das, was gerade ist. Das heißt, im Kreis zu teilen, was mich gerade beschäftigt, herausfordert. Sprich, an welcher Schwelle stehe ich gerade? Und letztlich üben wir dann nichts anderes als Mitgefühl. Und die Erfahrung ist, dass sich alleine dadurch etwas wandeln kann. Aber Wandlung heißt eben nicht, dass wir etwas verändern oder final erklären, weg erklären, sondern es wandelt sich aus sich heraus. Und viele, die dann in so einen Kreis kommen, sagen, dass sie sich eigentlich schon lange genau nach dieser Qualität und dieser Erfahrung gesehnt haben, weil diese Art von mitfühlender Gemeinschaft die eigene Autonomie bewahrt und würdigt. Und das ist für viele eine neue Erfahrung. Wenn dich das interessiert und du in deiner Gegend keinen solchen Kreis hast, in dem das möglich ist, dann herzliche Einladung, komm bei uns ans Lagerfeuer online, nutz diese Möglichkeit, vernetz dich mit Menschen, die das auch suchen und verwirklichen. Und dann kann so ein Kreis natürlich auch bei dir vor Ort entstehen. Vielleicht, weil du Raum dafür schaffst und andere einlädst. Was brauchst du dafür? Was hindert dich? Also schau dir das gerne an bei uns auf der Webseite. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.